Heise Meets, der Entscheider Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Professor Dr. Wolfgang Prinz, stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik FIT, über das Thema Blockchain, Basistechnologie für den Sprung in die digitalisierte Zukunft.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich heute mit Professor Dr. Wolfgang Prinz vom Fraunhofer Institut FIT über das Thema Blockchain und die sich dadurch öffnenden digitalen Zukunft zu sprechen. Wolfgang, bevor wir mit unserem Gespräch starten, kannst du ein paar Worte zu dir sagen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, wer du bist?
Ja, sehr gerne. Zunächst mal hallo zusammen. Ja, mein Name ist Wolfgang Prinz. Ich bin der stellvertretende Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für angewandte Informationstechnik, habe dort das Blockchain-Labor mit anderen Kollegen gegründet und habe eine Professur in Aachen an der RWTH auch für das Thema Informatik, wo ich speziell Kooperationssysteme unterrichte.
Blockchain, ein Thema, was uns schon seit ein paar Jahren begleitet. Aber bevor wir einsteigen, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was ist überhaupt eine Blockchain?
Ja, kurz gefasst kann man sagen, eine Blockchain ist ein dezentral organisiertes IT-System, das Transaktionsdaten irreversibel und nachvollziehbar verwaltet und speichert. Und vielleicht kann man sagen, was eine Blockchain nicht ist, es ist eben im Unterschied zu vielen Plattformen oder zentralen Systemen, die wir kennen, wie zum Beispiel ein Banksystem, ein dezentral organisiertes System, in dem wir uns nicht auf einen Anbieter verlassen, der uns diese Transaktionssicherheit gewährleistet, sondern wo das in einem dezentral organisierten Netzwerk passiert, wo wir uns auch nicht darauf verlassen, dass jeder kann sehen, was im Safe liegt, ja, aber keiner kann das, was im Safe liegt, manipulieren oder verändern.
Das hört sich ganz spannend an. Wir haben uns, glaube ich, vor 5 Jahren, es muss so gut 5 Jahre her sein, auf einer Konferenz kennengelernt, wo es auch um das Thema Blockchain ging. Das Thema Blockchain war bis vor, ich würde mal sagen, so 1-2 Jahren ein absolutes Hype-Thema. Jeder hat über Blockchains gesprochen. Wir hatten damals den CIO des Landes Estland als Referent da, der erzählt hat, was alles in der Blockchain geht und was man alles machen kann. Und ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Begriff Blockchain so ein bisschen abgekühlt ist. Empfinde ich das nur so oder woran liegt das?
Ja, nee, das ist eigentlich eine normale Beobachtung, denke ich. Es ist halt so wie mit jeder Technologie. Jede Technologie entsteht und wenn sie ein gewisses Geheimnisvolles umwittert, umgibt, dann, und es auch nicht direkt jeder versteht, dann, was wirklich jetzt hier normal ist, weil es ist eine komplexe Technologie, dann wird oft sehr viel da rein projiziert. Und ich denke, man hat am Anfang auch den Fehler gemacht, zu viel in diese Technologie zu projizieren. Ich meine, was haben wir am Anfang alles erlebt? Damit werden Staaten überflüssig gemacht, weil wir über dezentral organisierte Organisationen reden. Wir brauchen keine Grundbuchämter mehr. Notare werden überflüssig gemacht. Banken werden überflüssig gemacht. Da wurde also viel zu viel versprochen eigentlich. Und das hat den ganzen Hype auch sehr stark befeuert. Und man weiß mittlerweile sehr gut, was man mit der Blockchain-Technologie machen kann und vor allen Dingen auch, wozu man sie nicht nutzen kann, wozu sie eben aktuell noch nicht geeignet ist. Und aus diesem Grunde findet jetzt so eine Art objektive und sehr viel realistischere Betrachtung dieser Technologie statt. Und das ist auch gut so, dass wir jetzt im Prinzip so auf diesem, kennt ja den Gartner Halbcycle, ne, im Tal der Ernüchterung angekommen sind, von wo aus wir jetzt in Richtung produktiv nutzbare Anwendungen.
Wenn wir von anderen Technologien sprechen, haben wir ja auch immer gleich Unternehmen im Kopf. Da fallen uns gleich beim Internet oder bei Social Medias oder so, fallen uns immer gleich große Unternehmen ein. Wenn ich den Begriff Blockchain höre, habe ich nicht sofort ein Unternehmen im Kopf. Ist das so oder gibt es wirklich echt treibende Unternehmen, die groß international sind und sich mit der Blockchain beschäftigen?
Ja, ich meine, ein sehr großes Unternehmen ist IBM, was ja sehr viel auch in die Hyperledger und speziell Hyperledger Fabric-Lösungen investiert, obwohl das ja auch eine Public-Domain Open-Source-Software ist, ja, die auch von vielen getrieben ist, aber das wird sehr oft mit dem Namen IBM verbunden, die dort sehr viel Engagement entwickelt haben. Ansonsten sind es natürlich auch sehr, sehr viele kleinere Unternehmen, Startups, die sich diesem ganzen Thema angenommen haben. Hier in Nordrhein-Westfalen, da haben wir Uberisch, wir haben Sarity, es gibt Helix ID in Frankfurt, das sind oft kleinere Unternehmen, die bestimmte Nischen abdecken, bestimmte Blockchain-Lösungen entwickeln. Daneben sind aber auch große Beraterunternehmen, Accenture, KPMG, all diese Unternehmen haben eigentlich Blockchain-Teams und Blockchain-Labore aufgebaut, um Kompetenzen in der Technologie zu entwickeln und vor allen Dingen ihre Kunden auch entsprechend beraten zu können.
Wer hat diese Blockchain-Technologie von der Basis her entwickelt? Ich meine, das, was du gerade gesagt hast, sind ja Unternehmen, die diese Technologie jetzt nutzen. Wer hat sie komplett entwickelt? Hast du da mal ein paar Unternehmensnamen?
Ja, komplett entwickelt. Das ist die Community gewesen. Ich meine, das Spannende
okay.
ist ja,
dass Open Source.
Open Source, ja, das ist die Ur-Blockchain, also die Bitcoin-Blockchain. Ja, viele schmeißen ja Bitcoin und Blockchain in einen Topf. Bitcoin ist die Kryptowährung, aber damit hat alles begonnen. Ja, es hat damit begonnen, dass es ein Papier gab, das über eine Verteilerliste verteilt worden ist von einem ominösen Satoshi Nakamoto, von dem man immer noch nicht so genau weiß, wer das denn ist. Das wird wahrscheinlich eine Gruppe von Autoren gewesen sein, die einfach beschrieben hat, wie man Werte in einem dezentral organisierten System sicher und nachvollziehbar transferieren kann. Und die haben dann dieses spannende Papier geschrieben, was auch im Netz dann kursiert, das kann sich jeder anschauen. Und kurz drauf, das so 3-4 Monate später, hat dann eine Open-Source-Bewegung, also eine Community, hat dann genau dieses Papier in eine Implementierung umgesetzt. Und seitdem wird das Ganze Open-Source weiterentwickelt. Mhm. Also man kann sagen, die Bitcoin-Blockchain war so die allererste Blockchain, die spannenderweise aber jetzt eine sehr clevere Kombination von existierenden Technologien ist. Also wenn man das mal technologisch betrachtet, dann ist eine Blockchain eine Kombination eines Peer-to-Peer-Netzwerkes, um halt das Netzwerk aufzubauen mit den verschiedenen Servern. Es werden kryptografische Methoden genutzt, ganz klassisch Public und Private Key Encryption. Hash-Verfahren werden genutzt. Dann werden bestimmte Formen von Datenstrukturen genutzt. Das sind diese berühmten Blocklisten, also diese verketteten Transaktionsblöcke. Ja, das ist in der Informatik Vorlesung, erste Stunde Datenstrukturen. Ja, oder sagen wir mal die dritte Stunde Datenstrukturen. Ja, und dann gibt's noch den Automatisierungsaspekt, dass man da sogenannte Smart Contracts verankern kann, die zur Automatisierung dienen. Ja, und das, was in der Blockchain-Technologie passiert, ist, dass man diese verschiedenen Technologien sehr, sehr gut miteinander vernetzt und verknüpft, um hier eine neue Funktionalität anzubieten. Mhm. Ja, und nach der Bitcoin-Blockchain entstand dann, man sagt häufig, die zweite Generation der Blockchains mit Ethereum. Und da gibt es mit Buterin natürlich eine Person, die das sehr stark vorangetrieben hat. Aber das ist auch wieder eine Gruppe von Leuten gewesen, die das in einem Open-Source-Verfahren vorangetrieben hat, nämlich diese Ethereum-Blockchain zu entwickeln, die eigentlich gegenüber der Bitcoin-Blockchain die große Neuerung hat, dass sie eben diese Smart Contracts unterstützt. Also sie kann nicht nur Transaktionen verwalten, sie kann auch Regeln ausführen, die man zur Automatisierung nutzen kann. Ja, und danach gab es dann viele, viele andere Ansätze und heute kann man fast die verschiedenen Blockchain-Implementierungen gar nicht mehr zählen, die es gibt, wo dann verschiedene Kryptowährungen mitgemanagt werden, die sehr stark auch im Unternehmensbereich genutzt werden, wie zum Beispiel die Hyperledger-Familie, wo es dann Fabric, Sawtooth und andere Implementierungen gibt, die sehr viel stärker auf den Unternehmensbereich, das heißt also auf die kommerzielle Nutzung, auf Erstellung von Unternehmensanwendungen zielt, im Gegensatz zu den eher auf Krypto-Anwendungen, also Krypto-Coins-Anwendungen fokussierenden Blockchains wie Bitcoin und Ethereum.
Auf Bitcoin kommen wir gleich noch. Aber du hast vorhin etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, als der Hype anfing, wurde davon geredet, dass man ganze Länder abschaffen kann und dass man keine Grundbuchämter mehr braucht, keine Notare und sowas. Ich glaube, das hat sich im Moment ein bisschen relativiert. Davon träumt im Moment keiner mehr. Aber hast du vielleicht mal ein paar Beispiele für aktuelle Blockchain-Projekte? Woran arbeitet ihr im Moment? Wo wird die Blockchain heute eingesetzt?
Ja, ich habe von den Notaren gesprochen. Und das liegt daran, dass eben eine Blockchain Dinge nachvollziehbar und unverfälschbar sichern kann und bestätigen kann. Das macht ein Notar. Deshalb war so diese erste Assoziation, wir brauchen keine Notare mehr, weil wir damit alles das, was ein Notar macht, im Prinzip auch erledigen können. Und das können wir jetzt mal wirklich herunterbrechen auf alle die Dinge, wo wir vielleicht gerne einen Notar hätten, wo uns aber zu teuer ist. Ja, wo es aufwendig ist, hier einen Notar zu bitten, etwas zu beglaubigen. Das geht los bei Zeugnissen, bei Ausweisdokumenten, bei Nachweisen, die erstellt werden. Das ist für mich immer so die lowest hanging fruit der Blockchain-Nutzung, dass man doch Dokumente absichern kann. Das kann ein Zeugnis sein, das kann ein anderer Nachweis sein, den man damit absichern kann, sodass niemand mehr in der Lage ist, das nachträglich zu fälschen. Und jeder in der Lage ist, wenn dieser Ausweis vorgelegt wird oder das Dokument vorgelegt wird, nachzuweisen, dass dieses Dokument wirklich von einer bestimmten Person kommt, von einer anderen Person autorisiert wurde und seitdem es so autorisiert wurde, nicht mehr gefälscht wurde. Das ist der eine Punkt. Ein sehr anderes interessantes Anwendungsfeld beschäftigt sich mit den Self-Sovereign Identities, also den selbstbestimmten Identitäten. Da gibt es jetzt den Standard des World Wide Web Konsortiums, der sich um Decentralized Identifier and Verifiable Credentials dreht. Da geht es darum, dass wir in Zukunft unsere digitale Identität nicht mehr damit erstellen, indem wir uns bei Facebook, Google oder auch T-Online eine E-Mail-Adresse besorgen, mit der wir uns dann überall anmelden, die eigentlich unsere Identität gegenüber verschiedenen IT-Dienstleistern ist, sondern dass man hier Identitäten schafft, die beispielsweise in einer Blockchain abgesichert sind. Und hier bietet die Blockchain eben als unverfälschbares Medium die Möglichkeit, hier Anker zu setzen, in denen dann Identitätsmerkmale gespeichert werden und auch entsprechende Zertifizierungen, also diese Credentials, abgesichert sind, sodass man sich mit diesen gegenüber anderen nachweisen kann. Auf einer etwas höheren Ebene gibt es dann Anwendungen, die wir jetzt gerade, die auch politisch sehr interessant sind, nämlich im ganzen Bereich der Nachweisbarkeit von Lieferketten. In einer Blockchain kann ich sehr gut festhalten, wer wann was an einem Rohstoff geändert hat, wer ihn transportiert hat, wer ihn weiterverarbeitet hat. Und dann können wir das ganze Gebiet des CO2-Trackings, der Nachweisbarkeit von Rohstoffen bezüglich ihrer Herkunft, ihrer Weiterverarbeitung und Ähnlichem. Und hier bieten sich eben auch sehr interessante Möglichkeiten, weil hier adressieren wir ein Geschäftsfeld oder Geschäftsmodelle, die ohnehin dezentral über Lieferketten, über Netzwerke aufgebaut sind. Und da kann die Blockchain eben mit ihrem Netzwerkcharakter sehr gut unterstützen, weil sie hier ein Netzwerk zwischen den Lieferanten und Nutzern aufbauen kann und unverfälschbare Informationen darüber liefern kann, wie ein Produkt hergestellt wurde. Und da kann eigentlich niemand mehr in der Lieferkette nachträglich noch Manipulationen vornehmen.
Das verleitet mich jetzt zu der Frage, wir werden ja bald ein Lieferkettengesetz in Deutschland haben. Das ist ja gerade in der Mache. Dann müsste ja eigentlich die Strategie der Bundesregierung sein, dieses Lieferkettengesetz auf Blockchain-Technologie laufen zu lassen.
Ich glaube nicht,
dass die Bundesregierung schon so weit.
Ja, ich meine, wenn man mal in den Koalitionsvertrag schaut und in die Blockchain-Strategie, dann stehen da natürlich solche Aspekte drin. Aber hier kann eigentlich eine Regierung Vorschläge machen oder Hinweise geben, beziehungsweise Anforderungen stellen. Zum Beispiel an die Nachvollziehbarkeit und Verfälschbarkeit der verschiedenen Daten. Und dann kann man verschiedene Technologien nutzen, wie die Blockchain-Technologie. Man kann natürlich auch das Public-Private-Key-Verfahren, also PKI-Verfahren, kann man letztendlich auch nutzen, um das abzusichern. Es gibt immer verschiedene Technologien, aber die Blockchain-Technologie ist hier eine, mit der man das sehr gut machen kann. Und wenn man mal schaut, gibt es eine ganze Reihe von Lösungen und Lösungsanbietern, die genau dieses Thema aktuell adressieren. Ja, die im Prinzip jetzt schon an Produktpässen arbeiten, die mit einem Produkt geliefert werden, wo man in diesem Produktpass nachsehen kann, wie wurde das hergestellt, mit welchem CO2-Fußabdruck, welche Rohstoffe wurden hier verwendet, wurden die sauber geschürft oder handelt es sich hier eventuell um dubiose Herkünfte und Ähnliches. Und das wird häufig dann über eine Blockchain abgesichert.
Bevor wir jetzt zum Thema Bitcoin kommen, du hast es vorhin schon erwähnt, nochmal eine letzte Frage. In der Vergangenheit war es immer so, dass die Blockchain immer langsamer wird, je mehr große Datenmengen mit der Blockchain verarbeitet werden. Das war immer so ein Kriterium, wo man gesagt hat, da können wir noch keine Blockchain für einsetzen. Ist das immer noch so?
Ja, also es ist so, es hängt weniger an den großen Datenmengen, sondern an der Anzahl der Transaktionen, die wir in die Blockchain schicken. Die Blockchain ist grundsätzlich nicht geeignet, sehr, sehr große Datenmengen zu speichern. Ja, das liegt eben an diesem verteilten Ansatz, an dem dezentralen Ansatz, nämlich daran, dass wir alle Informationen, die wir als Transaktionsdaten in einer Blockchain speichern, von allen beteiligten Knoten repliziert werden und auch gespeichert werden. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganzen Videofilm in einer Blockchain speichern würden, dann würde das bedeuten, dass diese, sagen wir mal von der DVD, diese 4 Gigabyte, ja, tausendfach repliziert würden und gespeichert würden. Stattdessen verwenden wir hier eigentlich eher so Fingerabdrücke oder Hashwerte, mit denen das dann in einer Blockchain abgelegt werden kann. Aber selbst wenn wir diese Datenreduktion vornehmen, haben wir diesen anderen Aspekt, nämlich die Skalierbarkeit der Transaktionen. Und das liegt halt einfach daran, dass eine Blockchain unter anderem jedes Mal eine ganze Reihe von kryptografischen Operationen durchführen muss, um diese neuen Blöcke in einer Blockchain anzuhängen. Das ist im Prinzip so ein inhärentes Designmerkmal einer Blockchain, was eben auch garantiert, dass niemand Änderungen vornehmen kann. Und damit wird so eine Art künstliche Beschränkung der Skalierbarkeit eingebaut. Das Argument gilt allerdings aktuell im Wesentlichen für die sogenannten öffentlichen Blockchains, also Ethereum oder Bitcoin, wo wir diese Skalierungsprobleme haben. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Blockchain-Implementierungen, die eher in einem Konsortium genutzt werden können, also in einem Unternehmensnetzwerk oder aber in einem Lieferkettennetzwerk oder in ähnlichen Netzwerken. Und hier erreichen wir einen sehr, sehr viel höheren Datendurchsatz, sodass diese Skalierungsargumente eigentlich nicht mehr so zählen. Aber man muss unterscheiden, die öffentlichen Blockchains, die diese Probleme haben, oder eher in Unternehmenskontexten eingesetzte Blockchains, die in Konsortien betrieben werden, wo man das mit anderen Technologien umgehen kann, die man allerdings dann im Gegenzug nicht öffentlich betreiben kann.
Jetzt haben wir so ein öffentliches Blockchain-Projekt, die Bitcoin. Du hast es eben erwähnt, eine Kryptowährung. Die Bitcoin hat es auf den Aktienindex geschafft. Also wenn wir Aktienkurse sehen, sehen wir auch immer den Kurs des Bitcoin, der heute, ich habe gerade mal geguckt, bei 35.225 Euro pro Bitcoin liegt. Und der Bitcoin hat es auch geschafft, in jeder Meldung, wo wir Cyberkriminalität haben, aufzutauchen. Weil immer dann, wenn jemand angegriffen wird und erpresst wird, geht es um Bitcoin. Und der Bitcoin ist extrem hoch. Also er ist auch trotz Krise und allem gewachsen. Ich hatte erst gedacht, ich habe vor einiger Zeit mal geguckt, da lag er so ungefähr bei 34.500 Euro. Er ist jetzt gewachsen trotz Krise, was vielleicht auch weil Krise ist, ich weiß es nicht. Und wenn man mal schaut, sagt der CoinMarketCap, dass wir ungefähr so 806 Milliarden US-Dollar in Bitcoin haben. Jetzt ist das für mich unvorstellbar. Was heißt das? Das ist doch, es ist kein Papiergeld. Was ist das? Was sind das für 806 Milliarden US-Dollar? Das ist ja eigentlich nur eine fiktive Zahl, die irgendwo im Netz liegt. Oder sehe ich das komplett falsch?
Naja, es ist schon, es sind schon Dollar, die jemand anderem gegeben hat, im Gegenzug dazu, dass der ihm Bitcoins gegeben hat. Ja, also diese. Also
der hat Bitcoins der hat mit Dollar Bitcoins gekauft, okay.
Ganz genau, der hat mit Dollar Bitcoins gekauft und das geschieht halt heutzutage meistens bei diesen Krypto-Plattformen wie Coinbase, Bitpanda oder ähnlichen, wo halt jeder Bürger sich einen Account besorgen kann und dann dort erstmal seine normale Währung, seine Fiat-Währung Euro oder Dollar hin überweist und doch dann eben zunächst mal sein Dollar- oder Euro-Guthaben hat und das dann in entsprechende Bitcoins umtauschen kann. Ja? Aber das heißt natürlich, dass jemand anders anschließend dann natürlich die Fiat-Währung besitzt. Aber man tauscht die dann gegen Bitcoin um und natürlich, dahinter steckt jetzt kein Wert wie Gold, Kupfer. Dahinter stecken auch keine Briefmarken oder keine Unternehmensanteile. Dahinter steckt eigentlich Bitschlüssel, ja, also irgendwelche Bits und Bytes, die ausdrücken, dass man dann Besitzer einer bestimmten Menge von Bitcoins ist, die auch belegen, dass eine Transaktion stattgefunden hat von jemand anderem, der die Bitcoin vorher besaß, an mein Wallet, also an mein Konto im Prinzip. Und woran man hier investiert, ist eigentlich eine Erwartungshaltung. Ja, ist eine Erwartungshaltung daran, dass hiermit ein neuer Wert geschaffen worden ist, der im Markt eine gewisse Anziehungskraft hat, sonst würden die Leute das nicht kaufen, und der auch eine gewisse Wertbeständigkeit hat, denn man investiert ja nicht in etwas rein, wo man erwarten würde, dass dieser Kurs jetzt bald mal wieder auf 10.000 Euro sinkt. Und diese Wertbeständigkeit, gerade bei Bitcoin, begründet sich unter anderem darin, dass es eine Kryptowährung ist, die nur eine bestimmte Menge von Coins haben wird. Das ist in dem Algorithmus so festgelegt, dass es nur eine bestimmte Menge von Bitcoins geben wird und die Mehrheit dieser Bitcoins ist auch schon erzeugt worden, die gibt es schon. Mit jeder Transaktion kommen neue hinzu, das werden aber immer weniger. Und es wird irgendwann den Zeitpunkt geben, dann wird es keine neuen Bitcoins mehr geben. Und deshalb erwarten natürlich viele Leute, dass damit der einzelne Bitcoin im Wert, wenn man Inflation und andere Marktbewegungen betrachtet, ja eigentlich nur steigen kann. Weil wir können ja keine neuen.
Ist ein endliches Produkt.
Ganz genau, ist wirklich ein endliches Produkt, so wie wir es ja auch eigentlich bei Öl und bei Gold und einigen Rohstoffen sehen, wo wir ja auch wissen, die sind eigentlich endlich. Da muss eigentlich irgendwann mal, wenn wir das weiter nutzen wollen, der Preis steigen. Ja, weil wir alles verbraucht haben oder alles ist in irgendwas reinproduziert. Ähnlich ist die Erwartungshaltung bei Bitcoin und das ist eben auch der Grund, warum viele sagen, der Kurs wird noch weiter steigen. Ja, wobei ich mich da keinen Anlageempfehlungen anschließen möchte. Ja, es kann sein, dass irgendwann dann dieser Bitcoin von einer ganz anderen Währung abgelöst wird und dass die dann vollkommen uninteressant wird. Mhm. Zumal ja eigentlich das auch eine Währung ist oder eine Kryptowährung ist, mit der man ja kaum noch bezahlt. Es ist eine Wertanlage. Ja, ich wäre ja, ich meine, es ist ja ein hohes Risiko, wenn ich jetzt mit einem Bitcoin bezahle, in der Erwartungshaltung, dass der in ein paar Tagen vielleicht ein paar tausend Dollar mehr wert ist. Ja, wenn ich dir jetzt ein Auto dafür abkaufe, dann ärgere ich mich in der Woche schwarz, wenn der dann um 5.000 Euro gestiegen ist und du ärgerst dich schwarz, wenn der in einer Woche um 5.000 Euro gefallen ist. Ja, das ist so eine volatile Währung, dass man damit eigentlich solche Transaktionen nicht tätigen kann.
Wir kommen ja auch gleich nochmal auf eine andere Wertanlage, auch in diesem Umfeld. Also, aber ich glaube, das Wichtige, was du gerade gesagt hast, es ist eine Wertanlage. Es ist etwas wie, als wenn ich Gold kaufe und in Krisenzeiten noch etwas haben will. So kann ich auch einen Bitcoin kaufen und sagen, da habe ich eben meinen einen Bitcoin mit 35.000 oder irgendwann vielleicht mal 50.000 Euro, den ich dann wieder gegen irgendetwas anderes eintauschen kann, mit dem ich dann im klassischen Sinne bezahlen kann. Genau. Was mich bei diesen ganzen Bitcoins so ein bisschen schockiert, ist, dass die irrsinnig viel Strom verbrauchen. Diese ganze Transaktion in diesem Bitcoin-Geschäft ist ein wahnsinniger Stromverbrauch. Also ich habe mal so ein bisschen geschaut. CIA Facebook sagt, wir verbrauchen im Jahr 125 Terawattstunden pro Jahr, nur durch die Transaktion von Bitcoins. Das ist ungefähr der doppelte Stromverbrauch eines Landes Österreich. Also nur dafür, dass ein paar Menschen da eine Wertanlage tätigen. Ist das überhaupt gerechtfertigt?
Ja, das kann man so und so sehen. Ich meine, der Grund dafür liegt ja darin, dass das erstens ein großes Netzwerk ist, wo also viele Rechner beteiligt sind, im Gegensatz zu dem eher klassischen zentralen Ansatz. Ja, ein Rechner erledigt im Prinzip alle Operationen. Hier machen es viele Rechner gleichzeitig und aufgrund des Konsensverfahrens, nachdem bestimmt wird, wenn neue Bitcoins erzeugt werden, beziehungsweise neue Transaktionen in diese Blockkette angehangen werden, rechnen auch viele Rechner im Prinzip eine ganze Zeit lang oder eigentlich stellenweise für umsonst. Also sie rechnen zwar, aber sie rechnen eigentlich etwas aus, was keinen Sinn hat. Ja, und nur einer dieser Rechner, der dann eben dieses Kryptorätsel löst, er hat dann den Erfolg und wird dann incentiviert dadurch, dass er neue Bitcoins bekommt. Das heißt also, dieser ganze Stromverbrauch wird durch diese Größe des Netzwerks und durch das spezielle Konsensverfahren begründet. Jetzt ist es so, Ethereum arbeitet ja an einem anderen Verfahren. Dieses Verfahren, was so energieintensiv ist, ist Proof of Work. Die arbeiten an dem Proof of Stake, wo man nicht mehr diese hohe Energieintensität hat. Das heißt, hier zeichnen sich Lösungen ab, um aus dieser Energiefalle herauszukommen. Andererseits muss man sagen, diese Bitcoin-Netzwerke oder diese Blockchain-Netzwerke werden ja einerseits für die Kryptowährungen genutzt. Andererseits, wie beispielsweise bei Ethereum, laufen hier drauf aber auch eine ganze Reihe anderer Anwendungen. Ja, wir reden gleich noch über NFTs, aber hier werden auch Lieferketten abgesichert, hier werden Identitätsanwendungen gestartet, hier werden stellenweise Zertifizierungsanwendungen laufen darauf, sodass man hier eigentlich auch eine Plattform hat, die man als ein weltweit verteiltes Rechenzentrum sehen kann, die man nicht einfach auf diese Kryptowährung reduzieren darf, sondern die eine ganze Reihe von Anwendungen unterstützt. Und wenn man das dann mal runterbricht, dann kommt man auf andere Werte oder auf andere Ansichten bezüglich der Energieintensität. Ja, und es gibt immer wieder Vergleiche, das auch mit einem Netflix-Energieverbrauch oder Facebook-Energieverbrauch zu vergleichen. Natürlich kann man das Ganze kritisieren, aber ich sehe hier eigentlich den Fortschritt dahingehend, dass man hier auch andere Konsensverfahren entwickeln wird, sodass sich der Energieverbrauch reduziert. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist keine Single-Purpose-Anwendung, sondern es laufen eine ganze Reihe unterschiedlichster Anwendungen darauf. Und deshalb sollte man es nicht so reduzieren, naja, die Kryptowährung braucht so viel Strom.
Aber die Kryptowährung wird ja weiterlaufen. Wir wollen jetzt gleich noch über zwei andere Themen sprechen, die auch auf Blockchain-Technologie basieren. Das eine hast du gerade gesagt, NFTs. Also einmalige Internetbilder. Die bekanntesten sind, glaube ich, Bilder der Affen, wo ich mir so ein Bild kaufe, was es auch nur einmal gibt. Also wie ein Kunstwerk eines Van Gogh oder Picasso oder Rembrandt. Der Unterschied ist nur, ich kann es mir nicht an die Wand hängen, sondern dieser Affe, den kann ich mir vielleicht noch auf meinen Bildschirm holen. Aber viel mehr auch nicht. Und diese Kryptobilder, diese NFTs haben im Moment gigantische Preise. Ist das ein Hype oder ist das ein Versuch, irgendwas anderes daraus zu entwickeln? Was ist es?
Ich glaube, bei einigen Bildern ist es ein Hype, der vielleicht auch stellenweise künstlich befeuert wird, indem hier einige Bilder eben sehr teuer gekauft oder verkauft werden. Und man muss ja sagen, häufig werden diese Bilder auch mit Kryptowährungen bezahlt. Und wenn dann steht, da hat jemand jetzt für zigtausend Dollar ein bestimmtes Bild gekauft, muss man sich ja auch fragen, wann hat er eigentlich die Kryptowährung dazu gekauft? Vielleicht hat er die damals mal mit ein paar Euro gekauft. Ja, und jetzt setzt er sie dafür ein, in der Hoffnung, hier eine Wertsteigerung zu erfahren. Also man muss da vielleicht manchmal ein bisschen die Luft rauslassen. Aus der Technologie selber, die hat allerdings meiner Meinung nach sehr, sehr viel Potenzial. Denn es dreht sich hier eigentlich um eine Technologie, mit der wir es schaffen, digitale Werke wieder ja selten zu machen, ihnen wieder eine Besonderheit zuzuweisen und sie eindeutig zu machen und sie auch in der Form auf eine besondere Art besitzbar zu machen. Ein digitales Werk, also zum Beispiel jetzt diese Affen oder die CryptoPunks oder aber auch ein das von Beeple erzeugte Werk 5000 Tage, das ist ein digitales Werk, das kann der Künstler versuchen, über Digital Rights Management oder Ähnliches zu schützen. Das wird immer wieder geknackt. Ja, und dieses Werk ist also im Internet, in der digitalisierten Welt, beliebig kopierbar. Mit dem NFT schaffen wir aber ein einzigartiges Abbild dieses Werkes. Und dieses Abbild ist ja nichts anderes als der Fingerabdruck dieses Bildes, also der Hashwert im Prinzip dieses Bildes, der eindeutig einem Besitzer oder vielleicht auch mehreren zugewiesen werden kann. Also mehrere ist so dieses Beispiel 1 von 100, wenn man irgendeine Lithografie gekauft hat oder so. Ja, dann habe ich ja, weiß ich, okay, ich bin ein, es gibt 100 Abzüge davon und ich besitze einen davon. Und damit können Künstler eigentlich wiederum das digitale Werk auf eine andere Art und Weise monetarisieren. Und das schafft im Prinzip dann die neue Möglichkeit für Künstler, ja, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber wenn man jetzt mal aus dem Kunstmarkt rausgeht, auch andere Gegenstände können damit ein eindeutiges Abbild in der Blockchain haben. Und damit kann im Prinzip auch, ja, der Besitz, die Urheberschaft und Ähnliches auf eine sehr elegante Art und Weise abgebildet werden. Mhm. Und wir werden erleben, dass NFTs in Zukunft nicht nur für Kunstwerke, sondern die wird es auch geben für Autos, für Maschinen, für Bauwerke, für alles Mögliche. Ja, also wir werden auch reale Objekte sehen, die dann im Prinzip ein NFT als digitalen Repräsentant haben. Denn die NFT-Technologie, genau, die NFT-Technologie ist eigentlich eine Art Tokenisierung, ja, Tokenisierung eines realweltlichen Objekte. Und die Idee, das jetzt für Kunstwerke zu nutzen, das hat eben im Prinzip diese NFTs bekannt gemacht. Und NFT vielleicht noch zur Erklärung steht ja hier für Non-Fungible Token, also nicht austauschbares Token. Das kann man sich sehr schön vergegenwärtigen an einem Geldschein. Ein Geldschein, ein 10-Euro-Schein, ist austauschbar. Also mein 10-Euro-Schein ist genauso viel Geld wert wie deiner, obwohl die auch unterschiedliche Seriennummern haben. Die sind eindeutig identifizierbar, aber die haben alle den gleichen Wert. Ja, aber ein Geldschein, der auf dem jetzt vielleicht Elon Musk unterschrieben hat oder Satoshi Nakamoto, wenn es den wirklich gibt, ja, der hätte natürlich einen unglaublichen Wert. Das heißt, der ist nicht gegen die anderen austauschbar und das wird im Prinzip dann auch digital repräsentiert.
Aber alles, was du jetzt in den letzten 30 Minuten erzählt hast, ist ja der Anfang, und das würde ich gern zum Ende unseres Gespräches mit dir nochmal ganz gern besprechen, ist ja der Anfang eines ganz neuen Zeitalters, in das wir scheinbar jetzt so langsam reingehen. Nicht nur Mark Zuckerberg spricht vom Metaversum, sondern viele, viele andere Unternehmen sprechen auch vom Metaversum. Ob das jetzt der digitale Zwilling unserer eigenen Welt ist oder ob das das Schaffen einer neuen digitalen Welt eines Einzelnen ist, mag dahingestellt sein. Ob es eine Spinnerei ist oder ob es etwas ist, was uns wirklich hinterher im täglichen Arbeiten zugutekommt. Es wird kommen. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass es kommen wird, weil du hast jetzt so euphorisch auch erklärt, was alles mit dieser Blockchain-Technologie möglich ist. Um Metaversum ist die Weiterentwicklung von Blockchain. Oder habe ich das falsch verstanden?
Es ist nicht die Weiterentwicklung von Blockchain. Es wird stellenweise so beschrieben. Man benutzt dann ja auch häufig den Begriff Web 3.0 oder Web 3. Mhm. Ja, also das Web 3.0 ist eine ganz spannende Sache eigentlich. Eine Web 3.0 hat eigentlich Tim Berners-Lee für das Semantic Web geprägt und jetzt wird dieser Begriff so ein bisschen übernommen. Das Web 3 ist jetzt das neue Web, was auf einer Blockchain fokussiert. Und jetzt kommt das Metaversum. Ich glaube, das Metaversum ist eine Ansammlung wieder unterschiedlichster Technologien. Und dazu gehört auch die Blockchain-Technologie. Dazu gehören eine ganze Reihe anderer Technologien wie Augmented Reality, Virtual Reality, Netzwerktechnologien. All das, das wird hier im Prinzip zusammengefügt. Die Blockchain kann für dieses Metaversum eine sehr bedeutende Grundlagentechnologie sein, weil sie es eben ermöglicht, Identitäten zu registrieren. Und hier eine Brücke zu bilden zwischen meiner Identität in der realen Welt, wo die über eine Bank oder über ein Video-Ident-Verfahren bestätigt ist und wo ich mich mit dieser digitalen Identität dann auch im Metaversum ausweisen kann. Sie kann im Metaversum Eigentumsrechte dokumentieren an virtuellem Land, an virtuellen Gegenständen. Und damit kann man sagen, sie kann zu einer Art Betriebssystem für das Metaversum werden und vor allen Dingen auch den die Verbindung zwischen der realen Welt und dem Metaversum herstellen. Ich glaube auch, das Metaversum ist eben keine 3D-Welt, in die ich mal einsteige, sondern es ist eine 3D-Welt, die stellenweise auch die Realität abbildet, in der Dinge, die in der Realität passieren, in Form eines digitalen Zwillings, wir hatten den Begriff eben schon, auch dargestellt werden, visualisiert werden, wo ich daran arbeiten kann, wo ich das auch entsprechend besitzen kann, wo ich das tauschen kann und wo ich das handeln kann. Und da kommen auch diese NFTs, bekommen wieder eine besondere Bedeutung, die, ich glaube, durch das Metaversum nochmal einen ganz großen Schub erfahren werden. Denn wie sieht das im Moment aus, wenn ich ein NFT besitze, dann habe ich dieses Besitztum in meinem Wallet. Das heißt, ich habe in meiner App, meistens wird ein Wallet, ist ja als App auf einem Smartphone realisiert oder auf dem Rechner, da steht drin, dass ich eben dieses NFT besitze. Da steht also eine ganze Reihe von Zahlencodes drin, die man so interpretieren kann, dass ich das Ganze auch besitze und die das ausdrücken. Aber ich kann ja gar nicht so richtig damit angeben. Ja, also wenn ich jetzt hier diesen einen dieser Bored Apes oder einen der Crypto-Kampagnes besitzen würde, könnte ich dir das jetzt sagen, da zeige ich dir mein Wallet, dann kannst du, oh ja, prima, du besitzt den. Treffen wir uns jetzt aber im Metaversum, dann habe ich den vielleicht auf meinem T-Shirt kleben. Und darunter ist ein QR-Code, den du abfotografieren kannst, oder aber mein Avatar signalisiert deinem Avatar direkt über einen gesicherten Kanal. Übrigens, das T-Shirt hier, das ist ein echtes. Und dann weißt du gleich, ach, der besitzt das Ding wirklich. Und viele andere Gegenstände, die ich dann vielleicht auch von Modeherstellern kaufe, werden dort so dargestellt, dass man sofort erkennen kann, das ist ein Original und das kann geprüft werden. Das heißt also, im Metaversum werde ich sehr gut unterscheiden können zwischen Fake-Kopien von irgendwelchen Designerstücken und den realen Designerstücken, für die ich sehr viel Geld ausgegeben habe. Und das sehen wir jetzt auch schon in Spielen, wo man in Spielen sich entsprechende Schwerter oder ähnliche Dinge besorgen kann. Und über NFTs und Blockchain-Technologie bietet sich eigentlich die hervorragende Möglichkeit, hier eine Art Langlebigkeit herzustellen, indem ich die Gegenstände, die ich in einem Spiel kaufe, in einem anderen Spiel weiterverwenden. Und damit lohnt sich natürlich auch die Investition in solche Gegenstände. Und damit kann man ganz neue Geschäftsmodelle aufbauen. Mhm. Jetzt reden wir hier von Möglichkeiten. Natürlich müssen die Spielehersteller und die anderen müssen das aufgreifen. Klar, also, aber die Potenziale sind hiermit gegeben und ich glaube, da werden wir noch ganz tolle Dinge erleben in der nächsten Zeit.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass diese Technologien in Zukunft die Basis für ganz neue Möglichkeiten bilden. Wenn du jetzt mal, du bist ja sehr tief in diesen Themen drin, zum Abschluss vielleicht nochmal sagst, in welcher Phase dieser Entwicklung stehen wir? Also heute können sich viele dieses Metaversum oder auch ein NFT nur schwer vorstellen, weil wir in so einer sehr realen Welt leben, trotz Internet und trotz allen Dingen oder auch Spiele im Gaming-Bereich tauchen ja viele in so totale andere Welten ein. Aber zu sagen, ich lebe in zwei parallelen Welten und es gibt von mir auch noch den digitalen Zwilling, das ist für viele unvorstellbar. In welcher Phase sind wir im Moment?
Also ich glaube, wir sind da im Moment in so einer Explorationsphase, in der Findungsphase. Wir versuchen auch gerade für uns selber mal eine Definition des Metaversums aufzustellen. Das ist allerdings, man folgt hier ein Moving Target. Und wir sind allgemein im Moment in einer Explorationsphase, wo wir noch nicht ganz verstanden haben, wie das Ganze sich mal ausgestalten wird. Wir sehen, es gibt da neue Technologien, die uns das ermöglichen, wirklich dann, Augmented Reality funktioniert jetzt auf jedem Handy, vielleicht auch demnächst in wirklich einfach tragbaren Brillen. Also die Hardwareentwicklung wird hier noch einen weiteren Schub geben. Die Softwareentwicklung andererseits mit den Technologien Blockchain und auch wirklich die Möglichkeit hier mit KI und ähnlichem realistische Verhaltensweisen darzustellen. Aber das Ganze wird im Moment erprobt, sehr stark im spielerischen Bereich, wird aber jetzt immer mehr aufgegriffen werden, auch vom industriellen Bereich, also die Visualisierung von digitalen Zwillingen, Maschinen im Metaverse, die ich doch bedienen kann, warten kann, wo ich dran lernen kann, also das Lernen wird eine ganz besondere Bedeutung auch haben. Und wir müssen besser verstehen, was möglich ist, was auch akzeptiert wird, wo sich auch Geschäftsmodelle entwickeln lassen, wo auch jemand für bezahlt. Denn das treibt nachher im Endeffekt alles voran, dass man damit auch Geschäfte machen kann. Und ich glaube, diese Explorationsphase wird noch 2-3 Jahre lang dauern und wird jeweils befeuert dadurch, dass wir, glaube ich, mit neuen Hardwaregeräten eine andere Teilhabe an diesem Metaverse haben werden. Und da werden wir auch viele Irrwege noch sehen. In welchem großen Elektronikladen gibt es heute noch 3D-Fernseher? Mhm. Ja, die sind eigentlich out. Mhm. Und wäre man vielleicht sagen würde, der 3D-Fernseher ist doch eigentlich die Einstiegshardware ins Metaversum. Ja, das hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Und so werden wir mit verschiedenen Technologien erproben. Und dann wird es auf einmal wieder vielleicht eine bekannte Technologie wie Augmented Reality Brillen oder sowas geben, die auf einmal im Consumer-Bereich einfach nutzbar und tragbar sind. Das wird nur diesen Schub geben.
Ja, danke. Ich glaube, es wird spannend. Es glaubt eine Menge Neues auf uns zu. Wir müssen es nur offen annehmen und uns damit auseinandersetzen. Und danke für deine Ausführungen. Danke auch nochmal fürs Erklären, wovon wir eigentlich sprechen. Darum ging es uns beiden ja heute auch, dass diese Hype-Begriffe auch nochmal in ein rechtes Licht gerückt werden, was wirklich dahinter steckt. Ja, danke fürs Gespräch, Wolfgang.
Ja, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat ihre KollegInnen Hanna Monderkamp, Managing Editor bei Heise Online, den Chefredakteur der CT, Jürgen Rink, und den stellvertretenden Chefredakteur von Heise Online, Tobias Knaack, zum Thema Zukunft der Medien, was Journalismus heute leisten muss. Wir freuen uns auf Sie.